Diese 14 Tage, die Sie haben über Mose, sind ja wunderbar. Nur ein kleiner Kostgenuss von Mose, der ja in den Köpfen der meisten Christen völlig verkannt wird. Mose ist nicht der Gesetzesmensch. Wissen Sie, dass Mose der Prediger der Gnade ist, allein aus Gnaden? Das können Sie bei Mose sehen. Das ist alles Barmherzigkeit Gottes, alles Gnade. Wahrscheinlich kommt das von der Synagoge her. Die Synagoge hat den Mose auf den Kopf gestellt. Und es ist eine große Not in Israel. Und dass es in Israel sogar Leute gibt, auch Touristen, die da sagen, man darf von Jesus nichts sagen. Es ist ganz furchtbar für jeden gläubigen Juden, wenn wir ihm nicht sagen, dass er allein durch die Gnade von Jesus gerettet wird. Ich weiß nicht, was die Leute sich mit Mission vorstellen, da üben wir keinen Zwang auf, aber Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wir müssen das ganz deutlich tun. Für mich war das ganz wichtig, wie im letzten Jahr mehrere Tage hier in Deutschland mit einem jüdischen Geschäftsmann aus Jerusalem zusammen war, der großen Einfluss hat, weil er die meisten Touristen ins Land bringt. Schmuel Smatja, hat er gesagt, sag du allen Christen in Deutschland, jeden Tag müssen sie beten, dass Israel seinen Messias erkennt. Das ist noch viel, viel schlimmer als die politische Unruhe. Und das ist noch wichtiger als der Frieden, dass Israel seinen Messias erkennt. Und das ist schon bei Mose so deutlich ausgesprochen, dass ich nicht in eigener Kraft selig werden kann. Ich bin mit einem Touristenguide durch Jerusalem gegangen, war Dozent an der Universität und da hat er so die üblichen Flachsereien, die da so gern kommen, ihr Christen, wenn das schon kommt, ihr habt es ja leicht, ihr könnt ja Vergebung eurer Sünden haben. Und ich sage, Ben Yehuda, und was machst eigentlich du mit deinen Sünden? Er sagt, das ist eine gute Frage, ich weiß keine Antwort drauf. Waren wir schon im Thema. Israel kann keine Widder mehr schlachten. Und die Widder und das Blut der Tiere waren nur ein schwacher Hinweis auf das Kommen von Jesus. Und dann können wir nicht stumm bleiben. Wir wollen niemandem was aufdrängen, aber bekennen wollen wir es. Wir wollen da sagen, dass so ein Mose von dieser wunderbaren Gnade redet, von Barmherzigkeit, durch die wir allein leben können. Das ist nicht deine starke Hand, das ist nicht deine Kraft, wie du das machen kannst, sondern allein das Erbarmen deines Gottes. Und wie Mose da drum ringt, wie Versöhnung geschehen kann für das Volk. Darum, sie werden immer mehr das entdecken, wie Mose ein Prediger des Evangeliums ist und wie das Alte und das Neue Testament ganz eng zusammenhängt und das eine Wort Gottes an uns ist. Und das ist immer schwierig, was man für solch eine Bibelarbeit auswählt. Ich habe aus dem 5. Buch Mose gewählt, heute 5. Mose 8. Ich liebe dieses 5. Buch Mose ganz besonders. Wieder. Weil die Ordnungen Gottes hineingebaut sind in diesen Ruf des Evangeliums. Das Gesetz ist nicht etwas auf uns hinaufgedrücktes, sondern das ist mein Leben. Da zeigt uns Gott die Weise, wie wir allein gesegnet werden. Und das ist so schön, noch an zwei Stellen, wo wir es heute tun, 5. Mose 8, wo Mose noch einmal diesen Rückblick wagt in einer Predigt nochmal an das Volk und sagt, vergesst das doch nicht, was Gott euch gezeigt hat von seiner Liebe und von seinem Erbarmen. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, oder ich würde lieber sagen, testete, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Das ist ja das Wort, das nachher Jesus wieder in der Versuchung aufnimmt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind. Stellen Sie sich mal vor, aus der Wüste, der Blick, da gibt es Seen, da gibt es Flüsse, wo Wasser fließt. Weil man bloß die flimmernde Hitze kannte und die Wüste und die Steine. An Seen, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfer erz aus den Bergen haust. Israel hat ja die wunderbarsten Mineralien. Da ist eine deutsche Gruppe, ein bisschen sonderbare Gruppe, die ist nach Israel ausgewandert. Die haben dort aus einem Stein das wichtigste Material zur Entwicklung von Gasmasken und zu dem Luftschutz der Räume entdeckt und entwickelt. Die haben heute großen Einfluss in Israel. Es gibt's da alles. Und neulich hat mir einer gesagt, da gibt's einen Stoff, den man ganz wichtig wieder braucht für die Computerindustrie. Und Gott hat das alles in Fülle in dieses Land hineingelegt, zur Fürsorge für sein Volk. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und der dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste. Manche übersetzen als grausame Wüste, ist ein gutes Wort. Grausame Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest schon sagen in deinem Herzen, das ist die große Gefahr, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben wir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Was ist das Kennzeichen unserer Zeit, in der wir heute leben? Das Kennzeichen unserer Zeit ist, dass das Denken bestimmt, wenn Sie Zeitung lesen, wenn Sie mit anderen Freunden reden, in der Nachbarschaft. Was ist das Denken unserer Zeit? Eine maßlose Selbstüberschätzung des Menschen. Maßlos. Ich. Aber nicht, dass Sie denken, das wäre erst heute so. Das ist, seitdem es Menschen gibt. Lesen Sie das nochmal beim Daniel. Könige von Babel. Ich bin der König von Babylon. Und kurz drauf frisst er Gras. Oder kommt Putsch und er wird getötet und Aufruhr gemacht. Das geht durch die griechische Welt des Hellenismus, geht durch die römische Welt, die Cäsaren. Und dieses Denken steckt unsere jungen Leute natürlich an. Da wollen wir ganz barmherzig sein. Wir waren ja auch mal so feurig. Wir machen die Welt neu. Wir machen alles besser. Und wir sind die Großen. Ganz gefährlich ist das heute nur, wenn das in christlichem Gewand einherkommt. Natürlich brauchen wir den Segen Gottes, aber wir bauen Gemeinde. Wir machen das alles ganz toll. Wir erfinden das jetzt und wir ziehen die Leute an. Und da muss nur ein Virus kommen und dann liegen wir auf der Nase. Sobald das Lüftlein des Todes reinbläst. Weil man wenig nüchtern ist, aber das kommt ja erst mit zunehmendem Alter, dass man ein wenig kritischer fragt. Und Mose hat nur diesen einen Wunsch, dem Volk Israel zu sagen, bleibt dort, wo ihr standet, damals beim Auszug am Schilfmeer, wo ihr geschrien habt und wo ihr schon alle Hoffnung habt fahren lassen. Und Mose nur sagt, der Herr. Und jetzt nochmal, das ist das schlimmste Missverständnis auch im Leben frommer Menschen, dass sie sich im Mittelpunkt sehen. Sich. Lassen Sie mich praktisch nochmal sagen, wo wirkt sich bei uns aus? Wenn wir oft unser Leben betrachten, besonders die, die heute Nacht schlecht geschlafen haben und viel nachgedacht haben über die Probleme ihres Lebens, da sieht man sich hilflos gegenüber all den schwierigen Herausforderungen. Man sieht die Sorgen, die Nöte, man kann alles nicht bewältigen. Man macht an seiner Krankheit rum, wie das alles werden soll. Und was vergisst man? Bist du doch nicht Regente? Du bist doch nicht der Herr. Du bist es doch nicht. Hast du es denn vergessen? Als Gott dich im Mutterleib zubereitet hat, was hast denn du tun können? Du bist doch von Gott hineingestellt, du bist doch von Gott geschaffen, du bist doch von Gott geführt in deinem Leben. Du hast doch viele Lebenssituationen gar nicht aussuchen können. Jetzt nimm doch einmal das an, dass nicht du im Mittelpunkt stehst, sondern der lebendige Gott. Sie haben das doch auch gehört bei den großen Astronomen, ob das bei Kepler war, bei Galilei oder Kopernikus. Was das damals für eine Revolution war im Mittelalter, als die sagten, nicht die Erde steht im Mittelpunkt, sondern die Sonne. Und die Erde kreist um die Sonne. Das ist man die kopernikanische Wende. Plötzlich der Mensch ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Sonne ist doch im Mittelpunkt. Wissen Sie, das ist schon im ganzen evangelischen Glauben so gewesen, durch Martin Luther, dass er sagt, nicht ich bin im Mittelpunkt, sondern der lebendige Herr Jesus, der der Chef meines Lebens ist. Und dem will ich vertrauen. Und dann hat er das so sagen können, wenn der mit mir ist, dann habe ich einen großen Glauben. Schade, dass man so Lieder nicht mehr singt. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Er streitet für uns. Und dann kann die ganze Welt gegen mich aufmarschieren. Ich bin unüberwindlich, wenn ich ganz in der Hand dieses Herrn bin. Genau das finden Sie bei Mose, dass das Israel sagt, passt doch auf, dass ihr das nicht rumdreht und dauernd denkt, ihr seid es. Das ist natürlich bis heute das ganze Problem Israels. Das ganze Problem Israels liegt dran, so hat mir es dieser jüdische Christ erklärt, 90% sind säkular. Die machen da ihre Love-Parade, diese schreckliche. Und die machen all diese kriminellen Dinge, das ist gar kein frommes Land. Da gibt es noch Orthodoxe, die dann mit einem Feuereifer an den Ordnungen des Gesetzes basteln und meinen, sie könnten das Kommen des Messias herbeizwingen. Aber dass es Gott aus Gnaden und Barmherzigkeit gibt, das ist so schwierig zu erkennen. Woran liegt das? Wahrscheinlich wollen wir das immer aus eigener Kraft machen. Wie viele Christen in den Gemeinden, aus denen sie kommen, die sagen, ich brauche den Heiland nicht. Ich kann selber, wenn ich bloß will, das Gute tun. Stimmt doch gar nicht. Wir sind doch durch und durch besetzt von der Finsternis. Wir brauchen die befreiende Kraft, so wie es die Caroline Riem besungen hat. Das ist das Geheimnis meines Lebens. Vielleicht hat sie es, weil sie körperlich sehr geschwächt war, am ehesten angenommen. Das ist ja so, dass oft unsere äußere Körperstärke uns dann sicher macht. Als ob wir, während dabei sind wir alle nur halbstarke Leute und können das doch gar nicht schaffen. Wir brauchen den Heiland, den Jesus, der uns hält und der uns trägt. Und woher hat denn Mose seine Erkenntnis? Denken Sie, er hätte doch stolz sein können. Sag's nochmal. Die allerbeste Elite-Schulung hat er gehabt, am Hof Pharaos. Diplomatenschule, Jura, Ingenieurskunst, ja sogar Bergwerkskunst, alles hat er gelernt. Architektur, er hat die Naturwissenschaften studiert. Er war ein genialer Führer ohnegleichen. Und Gott hat ihn gedemütigt. Das Wort kommt hier wieder vor. Uns tut das so weh, wenn Gott uns demütigt. Wenn Gott uns demütigt, dabei ist Demut die Jesushaltung. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Luther hat in einem Psalm übersetzt, das hat man in der neuen Übersetzung weggemacht, aber Sie kennen noch diese Wendung, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wir sind so leicht verletzlich und entschuldigen das, dann sagen, ach ja, sicher, da ist in meinem Leben mal was drin gewesen. Da war ich auch mal ganz weg von Gott. Das ist doch die Grundhaltung, wissen Sie, wenn wir beten, wir bringen ja oft nicht mal die Konzentration auf, für wenige Minuten ganz uns zu konzentrieren, dass wir Zwiesprache beim Herrn haben, dann schweifen unsere Gedanken wieder weg. So wenig sind wir dem Herrn treu. Und das ist so gut, wenn wir es erkennen und sagen, Herr, ich brauche dich alle Zeit, ich brauche dich alle Zeit, ich brauche dich mehr und mehr, ich brauche dich mit deiner Güte und Liebe. Wissen Sie, in unseren Versammlungen heute gibt es bloß eine Not. Wir reden zu wenig vom Heiland Jesus. Der muss immer in der Mitte stehen, weil das das Einzige ist, was uns trägt. Er geht uns nach, er hält uns, er führt uns. Und das müssen Sie sich merken für alle Krankenbesuche, wo Sie in der Gemeinde sind. Wir wollen mehr von Jesus hören. Vor ein paar Tagen sagte mir jemand auch nach einer Versammlung, auch bei uns, da kommen ganze Predigten vor und fällt nie einmal der Name Jesus. Was soll denn das? Wo wir doch allein von seiner Kraft leben, von seiner Geduld und von seiner Liebe und von seiner Barmherzigkeit. So wunderbar, dass er schon bei Mose anklingt und wie er das da sagt. Und sagt er, es ist das Wunder seines Lebens gewesen, wie Gott ihn gebraucht hat. Er hat es auch nicht gekonnt durch seine Gabe. Das Einzige, was der Mose gekonnt hat, gesagt, der Herr, da, schaut hin und seht, was er macht. Das ist das größte Zeugnis, das Sie anderen geben können. Sagen, du musst Jesus kennen, diesen Jesus, der dich sucht, der dich lieb hat und der dir nachgeht. Und den musst du finden, dieser lebendige Gott, der dein Leben überschüttet mit Guten. Den kannst du finden und er wird sich erweisen, wenn die Not am allergrößten ist, seine Hilfe am nächsten. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen, genau da ist er schon da und da dürfen wir ihn erfahren. Wie ging das von Stück zu Stück, man, die Wüstenwanderung? Kennen manche diese wunderbaren Predigten von Krummacher über die Wanderungen des Volkes Gottes nach Kanaan? Der hat nur über 4. Mose 20 da über die Register gepredigt. Die schönsten Predigen, weil das der Weg der Gemeinde Jesu ist in dieser Welt, wie wir geführt werden, durch die Wüste und dort die Erfahrung mit unserem Herrn machen. Und das ist das murrende Volk, das immer wieder sich auflehnt, das schimpft und sich bei Gott beschwert und sich benachteiligt fühlt und doch die Herrlichkeit Gottes nicht erkennen will. Und da kommt Gott immer wieder und sucht sein Volk heim. Und das ist so wichtig, dass wir das bei Mose finden. Ich habe das heute überschrieben. Kennst du die Spur Gottes in deinem Leben? Kennst du die Spur Gottes in deinem Leben? Wenn heute uns einer sagen würde, wie man mitten in unserer Welt Gott finden kann, also dass wir sagen, da ist irgendwo in Afrika ein Platz, wo sich Gott persönlich erweist, der lebendige, heilige Gott. Ah, das gäbe ja Wallfahrten und die Leute würden loslaufen. Was die Leute schon alles tun, um ihre Tempel schön zu machen, in den Religionen, die würden mit ihren Goldbläschen kleben in Thailand auf die Tempel und wie sie große Opfer bringen und sie auf Nagelbetten legen und Kastellen, alles um Gott zu finden. Und sie können Gott finden viel, viel näher in ihrem Leben, auf Schritt und Tritt. Und jetzt sagt Mose, hast du einmal die Spur Gottes in deinem Leben schon entdeckt? Wie das angefangen hat. Vor dem ersten Schrei hat Gottes Güte dich umgeben. Und er hat dich geformt, dir dieses Wesen gegeben. Es gibt auf der Welt keinen Menschen, der dir tupfengleich wäre. Wir sind alle grundverschiedene Leute. Aber er hat dich da schon geschaffen in seiner großen Liebe und dich geformt und zubereitet. Du bist ein Geschöpf Gottes in den Kindertagen. die, die die schwere Zeit noch erlebt haben, in Hunger, in Not, in Kriegsgefahr, auf der Flucht. Was haben wir als Kinder für Ängste durchgemacht und haben immer wieder die Liebe Gottes erfahren? Was war das, wie die ersten lieben Helfer uns die Geschichten von Jesus erzählt haben, wie wir angefangen haben zu beten, wie wir in unserer ersten Bibel gelesen haben und wie unser Gott immer da war. Im Krankenhaus. Oft haben wir gedacht, ach, wie wird das sein? Ich habe als Kind mit 9 Jahren so einen schwierigen, komplizierten, mehrfachen Fußbruch gehabt. Und ich weiß noch, wie dann Streckverband war und der Gips und wie der Fuß rauskam. Ich habe gedacht, den muss man amputieren, wie der so verschrumpelt war und den ich gar nicht mehr benutzen konnte. Und was das für mich war, ich darf dieses Bein wieder belasten. Der Arzt meinte, ich könnte nie mehr richtig gehen, aber Gott hat alles wunderbar gemacht. Im Äußeren, aber auch in seelischen Ängsten, in den Schulnöten. Wie war das oft, als die Klasse einen verlacht hat? Ich habe gerade gestern mit meiner Frau gesprochen. In den schlimmsten Jahren, 1946, habe ich von meinem Patenonkel so eine schöne Norwegermütze bekommen und die Schulklasse hat mich ausgelacht und ich wollte es nie mehr anziehen, obwohl es so schrecklich kalt war im Winter. Und die hat einem der Herr wieder Festigkeit und Sicherheit gegeben. Mut, Selbstvertrauen, Kühnheit, was man wirken durfte, was der Herr einem anvertraut hat. Und dann hat er uns lieben Menschen geschenkt, in der Ehe, Familie, was hat Gott ihnen geschenkt im Beruf? Kennen Sie die Spur Gottes in Ihrem Leben? Dann sagt Mose, wisst ihr die Spur Gottes, wie er dich geleitet und geführt hat? Und jetzt ist so wichtig, dass wir nicht immer bloß unser Ich betrachten, sondern in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet, wie er dich geführt hat, wie er da war. Sobald du gerufen hast, beim ersten Gebetsschrei war er immer da. Nie hat er die Türe zugeschlossen, nie hat er dich abgewiesen, sondern so wunderbar war er 40 Jahre lang. Und jetzt wäre es so furchtbar stolz, wäre so furchtbar schlimm, wenn wir stolz würden, wenn wir stolz gegen Gott würden. Ich schaffe das selber. Wir kennen das von den Kindern. Ich kann es jetzt selber. Das ist ja schön bei Kindern. Da freuen wir uns, wenn sie nicht mehr geführt sein wollen. Wenn sie sagen, jetzt kann ich allein über dieses Mäuerchen gehen da. Jetzt bin ich sicher. Das sind ja die Kinder ganz. Aber bei uns ist das so schlimm, wenn wir meinen, wir könnten es ohne die Güte des Herrn. Und da hat Gott dich geleitet durch die grausame Wüste, durch Skorpione, durch Bedrohungen, durch Dürre und kein Wasser. Viele Menschen heute, das hat mich erschüttert immer wieder, bleiben hängen an den Verletzungen ihres Lebens. Haben Sie auch solche Verletzungen? Mein Vater hat mich immer benachteiligt, weil ich eine Tochter war und kein Sohn. Das ist ganz schlimm. Das ist auch ganz häufig gewesen bei frommen evangelikalen Familien. Mein Bruder hat studieren dürfen, ich habe nicht studieren dürfen, obwohl ich bessere Noten in der Schule hatte, sagen so und so. Das sind die ganz schweren Verletzungen, bis ins hohe Alter. Gehen Sie mal zu den Alten, da kommt das noch raus. Und Sie vergessen, dass trotz der Menschen Willkür, Bosheit und Sünde und Schuld Gott in unserem Leben die Fülle gibt. Und Sie dürfen sagen, auch wenn böse Menschen in Ihrem Leben mit Ihnen Unrecht umgegangen sind. Gott lenkt alles nach seinem Plan. Ist doch bei der Josefsgeschichte so schön. Die gedachten es böse mit mir zu machen, aber Gott, aber Gott. Gucken Sie mal, wie oft das in der Bibel kommt. Aber Gott, aber Gott, aber der Herr. Das ist ganz wichtig, aber der Herr. Und bleiben Sie nie stehen an einer Verletzung Ihres Lebens. Das ist, Selbstmitleid ist eine ganz schlimme Sünde, die Sie vom Heil ausschließt. Müssen Sie mal erkennen, da bleiben Sie im Selbstmitleid stehen und das ist nicht richtig, das Selbstmitleid. Muss es Ihnen so hart sein? Das muss weg, diese Empfindlichkeit, dieses Selbstmitleid. Begraben Sie es unter dem Kreuz Jesu und sagen, Herr, du hast es zugelassen, aber ich bin sicher, du hast mich lieb und du machst Heil daraus. Und dazu gehört auch, dass keiner von uns an den Platz gekommen ist, den wir uns erträumt haben. Da könnte ich Ihnen auch viele Geschichten aus meinem Leben erzählen. Wer immer gern Jugendpfarrer geworden, wer Evangelist geworden, war immer Türen verschlossen. Wer gern die Mission gegangen, war immer Türen verschlossen. Aber das ist ja unser falscher Blick. Gott sei Lob und Dank hat Gott die Türen zugeschlossen. Wahrscheinlich wären wir drin gescheitert. Das ist immer unser Traum, was wir träumen, was wir sein wollen. Wir können doch im Rückblick nur sagen, unverdient, was uns Gott geschenkt hat. Und da bleibt gar nichts übrig, dass irgendetwas gefehlt hätte. Weder an Geld, noch an Lebenserfüllung, noch an Aufgaben, die wir gewirkt haben. Da war gar nichts da. Ich habe das bei meinem Vater immer bewundert. Der war eigentlich Lehrer und konnte im Dritten Reich aus politischen Gründen kein Lehrer werden. Und das war eine ganz schwere Zeit für ihn. Er ist auch ganz früh gestorben. War ein hochbedeutender Mann und kluger Mann, wunderbar im Gedächtnis. Aber ich habe das meinem Vater bewundert, dass er nie drüber geklagt hat, Hitler hat mir 12 Jahre meines Lebens gestohlen. Sondern ich habe die übrige Zeit brauchen dürfen zur Ehre Gottes. Und wenn das Gott so gemessen hat, dann will ich an diesem Platz treu bleiben. Rechnen Sie nicht nach Ihren Träumen. Das ist heute so schlimm, dass man immer Träume des Lebens hat. Die Träume, die sind vom Teufel uns ins Hirn gesetzt. Das sind so verrückte Halluzinationen, wo wir meinen, wunderbar ist, was wir könnten. Wir wollen dem Herrn treu sein und auf sein Wort hören. Und da sagt er, dass er mich segnen will und dass er alles und das Beste für mich bereit hat. Sie brauchen gar nicht, sich hier an diesem Alten festzukrallen. Und wenn Sie zurückblicken auf Ihr Leben, bleiben Sie nicht an Ihrem verletzten Ich stehen, sondern danken Sie, wie wunderbar es Gott gemacht hat. Ich darf es Ihnen sagen, besser hätte es gar nie laufen können, trotz allen Behinderungen, trotz aller Schwierigkeiten. Wie ich das letzte Mal auf der Lahö war, saßen da hinten Leute und erzählten eine Geschichte von ihrem Enkel. Und das ist das sehr Schwere, wie das die Eltern erfahren haben, dass das Kind, das geboren wird, einmal behindert sein wird. Und wie das eine Not war. Das sagten die Eltern. Heute, die ganze Familie sagt, glücklich hätten wir nie werden können. Dieser Schatz, und das können Sie bei allen Leuten hören, die ein Kind mit Down-Syndrom haben. Ein liebes Kind gibt es gar nicht mehr. Einen größten Freudenbringer. Und dann erzählten sie, auf jeden Fremden läuft das Kind zu und sagt, ich habe einen guten Freund, hast du auch einen guten Freund? Ich habe Jesus. Und sie sagen, das ist so umwerfend. Ich war sprachlos, dass das Großeltern eines behinderten Kindes erzählen. Mehr hätte uns Gott nicht schenken können als dieses Kind. So geht's, wenn man die Spur Gottes in seinem Leben sieht. Und ich wünsche Ihnen, dass wir das einfach so, wie er es gemacht hat, will ich es aus seiner Hand nehmen. Und ich will es ihm auch überlassen, wie er mich noch führt. Sie brauchen sich nicht zu sorgen über Ihre Todesstunde und was alles noch kommen wird an Leiden. Lassen Sie es den Herrn machen. Er hat es wirklich in seiner Fürsorge bestens vorbereitet. Und es kann gar nicht besser gehen als mit Sorgen. Und mit Grämen kriegen Sie es gar nicht hin. Blicken Sie auf die Spur Gottes, wie er Sie geführt hat. Und zwar, die Spur Gottes war am wunderbarsten, wo wir nimmer weiter wussten. Das sagt Mose, wo wir nicht mehr weiterführen, den ganzen Weg, den er dich geführt hat, wie die schrecklichen Herausforderungen waren, wie kein Wasser da war, wie kein Brot da war. Und dann hat er Brot vom Himmel geregnen lassen. Da gibt es ein schönes Lied von Hiller. Die ihr bei Jesus bleibet, heißt es. Und das hat man gerade viel in der Hungerzeit gesungen. Und wenn er will segnen, muss es Brot regnen. Das haben wir in der Hungerzeit gesungen. Das hat Gott in seiner Regie. Und wir dürfen, waren wir kleine Kinder, haben das begriffen, wir vertrauen diesem Herrn, der auch in den schwierigen Situationen alles unter seiner Kontrolle hat. Er hat Wasser aus dem Felsen hervorgehen lassen. Verstehst du das? So wenig, wie du verstehen kannst, dass er die Fluten teilt. 40 Jahre lang. Und dann ist das Unbegreifliche passiert, dass die Füße nicht wund geworden sind, obwohl diese Schottersteine in der Wüste, das ist grausam, wenn man da drüber läuft. Und die Kleider sind nicht zerrissen. Gott hat bis ins letzte Detail gesorgt. Das war alles wunderbar. Sie können es gar nicht überschauen. Sie sehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus den vielen Wundern Gottes ihres Lebens. Und darum ist es so wichtig, kennst du die Spur Gottes in deinem Leben? Bleib nicht an deiner verletzten Person hängen, sondern danke Gott und sing die Loblieder und die Danklieder. Juble, mein Herze, juble, mein Herze. Und sagen Sie es Ihren Angehörigen, macht aus meiner Beerdigung eine Dankfeier. Macht eine Dankfeier. Und da darf man auch ein Danklied singen. Da wird nicht der Tod verharmlost, sondern eine Dankfeier, weil wir beim Herrn sind. Und weil er uns hindurchgebracht hat zum Ziel. Nicht klagen sollst du loben, sagt Jochen Klepper. Nicht klagen sollst du loben. Das ist wichtig. Und das Zweite, was mir jetzt noch wichtig ist, ist die Spur Gottes in deinem Leben und in dieser Spur ist, woher hast du deine Kraft? Woher hast du deine Kraft? Das ist immer eine Frage nach unseren Schwächen. Jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen, aber aufs Ganze gesehen ist der Mensch ein ganz schwächliches Wesen. Wenn Sie in den Zoo gehen, gucken Sie mal einen Elefanten an, der ist rau und hat ein dickes Fell. Der Mensch ist verletzlich, schon ein kleines Baby, das muss man so versorgen, schützen, bewahren und tragen und dann bis ins hohe Alter sind wir so gefährdet. Das ist schon eine merkwürdige Sache. Warum sind wir denn so schwache Leute? Und warum lässt denn Gott in unserem Leben immer wieder solche Situationen zu, wo wir zerbrechen? Das Zerbrechen ist ja ganz wichtig, wo unsere Kraft zerbricht, wo wir mutlos werden, wo wir denn die Hoffnung verlieren und wo wir Glaubenskrisen haben. Ganz viele Krisen, die Krisen in unserem Leben, aber die können uns zur heilsamen Krise werden. Krise ist ja bloß so der Gipfel, wo es sich nach rechts oder links wendet, das Schicksal, wo es weitergeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Krisen unseres Glaubens, unseres Lebens recht verstehen. Und da ist dieses Wort, das uns zunächst fremd erscheint, Gott will uns demütigen. Will mich Gott fertig machen? Quatsch. Demütig sein, das ist endlich dort zu stehen, wo ich bin. Das habe ich oft gehört von Leuten, wenn man das so ausführt, dann sagen die, du nimmst mir den Mut, du nimmst mir das Selbstvertrauen. Ja, das ist richtig. Viele Leute, die ein angekränkeltes Selbstbewusstsein haben, die leiden ganz schwer unter solchen Sätzen. Die haben immer Angst, Gott will mich demütigen. Die haben aus ihrer Erinnerung auch, wo sie vielleicht in die Gemeinschaftsstunde mitgenommen wurde, oder aus dem Konfirmanden oder irgendwo, Erfahrungen und für die wird das immer ausgeklammert aus ihrem Glauben. Es ist so heilsam, wenn ich einmal vor Gott mich erkenne, wer bin ich eigentlich? Und da hat Martin Luther uns so eine schöne Formulierung gegeben, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat. Ohne meinen Heiland bin ich ein Kind der Hölle. Ich bin gar nicht der stolze Mann. Kein einziger Mensch kann sich durch seine Leistung den Himmel erkaufen. Kein einziger. Und da sind wir alles verloren. Und ich bin so froh, dass uns durch den Pietismus, die Erweckungsbewegung und auch durch die Reformatoren uns das so deutlich gesagt wird, der Mensch mit seinem Selbstvertrauen ist gar nichts. Das zerbricht alles. Und die großen Leute mit den großen Sprüchen, es hält doch gar nicht lang. Ich habe oft schon Mitleid mit diesem wunderbaren amerikanischen Präsidenten Barack Obama, wo die Leute alle so begeistert sind. Yes, we can. Und jetzt kommen die ersten Enttäuschungen. Und der macht das alles gar nicht, was die Leute erhofft haben. Ist auch nur ein Mensch. Staub und Asche. Wissen Sie, wenn man dann solche... Das ist ja die Religion der Leute, dass man sich in seiner Schwachheit, im Therapiekurs die Hand reicht und dann miteinander sagt, yes, we can, ja, wir schaffen es, ja, wir schaffen. Da baut man sich auf, das Selbstvertrauen, aber das Hohl, da ist nichts dahinter. Wo wir doch genau wissen, ich kann es doch mit meinem Leben nicht, ich kann es mit meinem Herzen nicht. Und Gott demütigt uns, er bringt uns an den Punkt, wo wir ihn mit seiner ganzen Liebe entdecken. Darum demütigt er uns. Und Jesus war von Herzen demütig. Nimm die Jesus-Haltung an. Wie hat Jesus alles nur vom Vater gewollt? Vater, nur was du willst, will ich. Ich will nur in deiner Spur bleiben. Also wenn ich das sage, das ist heute natürlich bekämpft in unserer öffentlichen Meinung. Ha ja, das darf man doch nicht sagen. Christentum will doch uns aufbauen. Nein, es baut uns nur auf, weil Christus groß wird. Ich will immer mehr ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich vergesse, was da hinten liegt. und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Ich will immer mehr Christus sehen. Darum haben wir ein großes Selbstvertrauen, eine große Zuversicht, eine große Meinung. Darum packen wir große Aufgaben an. Wenn uns Jesus sendet, können wir uns viel, viel zutrauen. Und wir brauchen nicht bedeppert nach Hause zu gehen, sondern sagen, über mir steht die große Berufung meines Heilandes, der mich kennt und der mich lieb hat. Und er hat mich erwählt und er will aus meinem Leben Segen stiften. Und von mir soll eine Spur des Segens ausgehen. Gedenke des ganzen Weges. Wir verstehen manchmal nicht, warum wir mit unserer Kraft einbrechen. Für den Mose war es ganz arg schwierig, wie er auch eingebrochen ist. Und zwar ganz am Anfang, nach seiner Erwählung. Als das Volk so unterdrückt wurde, ist er, weil Gott ihn gesandt hat, zu Pharao gegangen. Und hat Pharao gesagt, lass mein Volk ziehen. Und was war die Folge? Es wurde alles nur noch schlimmer. Und haben seine Brüder ausgerechnet, die frommen Brüder haben gesagt, alle können zu Pharao gehen, aber Mose, du kannst am schlechtesten. Mit dir hat es gar keinen Wert. Hättest du nur die Finger von der Sache gelassen. Aber Gott hat ihn noch gerufen gehabt. Und Moses kommt zu Gott zurück und sagt, ach Herr, warum handelst du so übel mit mir? Du hast mich gesandt, ich habe dir gesagt, ich kann es nicht und dann lässt mich einbrechen. Haben Sie auch schon erlebt? Sie haben den Dienst übernommen und dann ging es gar nicht. Herr, ich war doch dir nur gehorsam. Ich habe dein Zeugnis gegeben und habe nur Abfuhr erlebt. Und dann sagt Gott, du hast mich noch gar nicht gekannt. Ich habe mich dir offenbart, aber noch nicht als den Herrn. Als den Herrn. Und du wirst das merken, dass ich der Herr bin. Da muss der Mose durch. Diese Demütigung, die dazu dient, ganz neu die Kraft des Herrn zu erleben. Und ich will es Ihnen sagen, für Ihre Enttäuschung und Ihre Mutlosigkeiten, dass Sie es wissen dürfen, der Herr ist da, der versucht dich, er lässt dich da hineinkommen in diese ganzen Schwierigkeiten, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, damit du dich nicht überhebst. Das ist das Schlimmste, wenn man meint, man könne das ohne Gott. Ich kann ohne ihn nichts mehr, aber er gibt mir seine ganze Liebe. Und er will wissen, was in meinem Herzen drin ist. Das Glauben ist eine Herzenssache, aus ganzem Herzen. Wie kommt das in der Bibel? Von ganzem Herzen. Er will regieren in meinem Herzen. Er will mich haben in meinem Herzen, von Herzen, die ich lieb haben. Das ganz tief drin, er ist in meinem Leben. Und das ist mein neues Selbstbewusstsein. Der Herr, der mich erwählt hat. Der Herr, der für mich gestorben ist. Darum habe ich Selbstbewusstsein. Aber nicht ohne ihn. Das geht nicht mehr. Da würde ich hilflos sein. Und das schöne Wort, ich würde mich sonst überheben. Und das gebraucht Mose. Du wirst dich überheben. Es gebraucht Paulus nochmal in diesem wunderbaren Kapitel. Damit ich mir nicht, 2. Korinther 12, damit ich mich nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Ich habe da so ein Stück, wo ich immer die Grenzen meines Ichs merke. Nehmen Sie auch diese Demütigung Gottes an, wo uns an der Kraft zerbrechen lässt, damit ich merke, Gottes Kraft vollendet sich in meiner Schwäche. Darum führt uns Gott durch die Schwäche. Und das gehört mit zu unserem Glauben, die Demütigung oder das Zerbrechen. Das gehört mit dazu, weil er uns dadurch groß macht, weil dadurch unser Glaube in die Weite wächst. Ist das deutlich geworden? Das ist wichtig, dass wir das haben. Doch das Letzte, hast du in deinem Leben die richtige Perspektive? Das steht im Vers 14, damit dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Kann man das so Gott vergessen? Wenn Sie abreisen, kann sein, Sie haben Ihren Schirm vergessen oder Sie haben sonst Ihre Zahnbürste hier im Haus vergessen. Dass man Gott so vergisst, wie man eine Zahnbürste vergisst. Wenn man es im ganzen Betrieb plötzlich vor lauter Abreisefeuer und Gedränge plötzlich was vergisst, dass wir Gott übersehen, der doch alles in unserem Leben ist, der Herr, der uns die Mitte sein will. Und das ist so wichtig, dass wir es neu entdecken. Und dann spricht Mose so schön vom Wort Gottes und von seinen Ordnungen. Wenn Sie weiter im 5. Mose-Buch lesen, da gebraucht Mose ein anderes Wort, dass wenn Israel einmal fett wird, wenn Israel feist wird, ein Wort für diese, wenn man fett ansetzt, dass man dann Gott vergisst. Das ist das Schlimme. Darum ist heute der Wohlstand die größte Gefahr für unseren Glauben. Christenverfolgung ist keine Gefahr für den Glauben. Da ist die Gemeinde immer gestärkt worden. Aber Wohlstand ist ganz arg gewährt, materieller Wohlstand, wenn man da Gott vergisst durchs Wohlergehen und dann meint man, wir haben das ja alles gemacht. Aber man erinnert sich, alles eine Gabe Gottes, alles kommt nur aus seiner Hand. Und deshalb die Ordnungen Gottes, das ist das wichtig, dass er das Wort Gottes hat. Und darum sind die Ordnungen Gottes für uns so wichtig, wenn es dort heißt, ich habe dir die Ordnungen gegeben, die Gebote. Wir verstehen die Gebote völlig falsch, wenn wir meinen, wir könnten, wenn wir diese Gebote einhalten, den Himmel uns verdienen. Das ist das Missverständnis der Synagoge, wenn ich das Gesetz so nehme. Sondern was ist das Gebot? Das sind die großen Lebensordnungen Gottes, die großen Verheißungen. Gott sagt, wenn du auf meinem Weg bleibst, dann hast du wirklich eine gute Orientierung. Gestern in Nebel, wo sie unterwegs waren, war es eine große Hilfe für den Busfahrer, dass rechts und links an der Straße diese Baken stehen. Mit diesen Leuchtaugen. Das ist eine große Hilfe, dass man weiß, halt mal, wenn ich da drüber fahre, lande ich im Straßengraben. Und so ist ganz wunderbar, dass uns Gott Ordnungen gegeben hat. Und dass wir der jungen Generation sagen, ihr werdet doch nicht gesegnet, wenn ihr die Ordnungen Gottes brecht. Noch nie ist ein Mensch gesegnet worden, wenn er Gottes Ordnungen bricht. Du wirst nie durch eine Sünde Glück haben oder Befriedigung empfinden. Es wird dir immer bloß Leid und Tränen geben. Darum ist es so gut, dass wir die Ordnung haben. Das ist nicht eine Last, die uns Gott auferlegt, sondern wunderbar, dass er uns Orientierung gibt. Sagt, lebe so, da hast du die Weisung. Und er ist der, der die Kraft gibt, der im Herzen regiert. Und dann sind das Weisungen für Israel, Verheißungen. Da kannst du deinen Weg sicher gehen. Und wir, die wir den lutherischen Katechismus gelernt haben, freuen uns immer dran, wie Martin Luther den Geboten auch so einen schönen Sinn gegeben hat. Etwa beim Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, heißt es, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen und so weiter, sondern wir sollen Gutes reden und alles zum Besten kehren. Da hat uns Gott den Weg gezeigt, wie allein unser Leben unter dem Segen Gottes bleibt. Und so sind die ganzen Gebote eine Hilfe für unseren Glauben. Das Heil kriegen wir nur vom Herrn aus Gnade und Barmherzigkeit. Das kann man sich nicht verdienen. Aber das ist eine Perspektive und da gibt uns Gott für unser Leben eine wunderbare Wegführung. Ich gebiete dir, das Wort Gottes hilft dir auch durch schwierige Zeiten hindurch. Dass ich weiß, das Murren hilft mir nicht weiter und das Auflehnen hilft mir nicht weiter. Aber das Danken, das hilft weiter und davon darf ich leben. Er wird mich führen und ich darf ihn entdecken. Aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht, kommt Leben. Und das sagt Mose den Israeliten, gedenke an den Herrn, du lebst nicht vom Brot allein, sondern das wichtigste Lebensmittel ist das Wort Gottes, das braucht man. Und das ist bei uns oft ganz schlimm, wenn wir unter Druck sind und in Eile sind, dann machen wir es eben kurz weg. Und wir werden gerade in den schwierigen Situationen, bräuchten wir es erst recht, das Wort Gottes, das uns Frieden in die Seele gibt. Ach, wissen Sie, das ist so schnell bei uns auch da, wenn das Wort Gottes fehlt, dass wir einbrechen und plötzlich in den tiefen Depressionen landen, in den Ängsten und den Sorgen, weil wir Gott nicht mehr haben. Und dann genügt ja oft bloß ein Wort. Bei manchen ist es der Konfirmationsspruch. Sagen, ach, was hat das in meinem Leben schon gegeben? Dabei haben wir alle ganz verschiedene Worte. Wenn schon ein Wort so ein Leben lang so redet zu uns, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Der Trost, der 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Wie wunderbar ist das, was wir leben vom Wort Gottes. Und das fehlt heute so. Suchen wir dieses Wort Gottes und leben wir mit diesem Wort Gottes. Was hat Gott in unser Leben dieses Wort schon wirken lassen und bestimmen lassen? Und wie wirkt das in der Trauer, am Grab? In der Einsamkeit. Es ist ganz wunderbar, Sie dürfen auch angefochtenen Menschen das zusprechen durchs Telefon. Ganz toll. Haben Sie das schon gemacht? Mit anderen Angefochtenen am Telefon beten. Auch das ist so schön. Und ihn mitnehmen und sagen, der Herr ist doch da. Der dich hält und der dich trägt. Und Sie dürfen ein Bote der Gnade Gottes sein. Ein Zeuge seines Weges, den er uns führt. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken auch jetzt an diesem Morgen, dass das wahr ist. Unser ganzes Leben lang hast du uns so wunderbar geführt. In ganz bedrängenden Stunden haben wir dies erfahren. Und wir wollen vor dir unseren Unglauben bekennen, unser störrisches Herz, unsere Untreue. Es ist uns leid, Herr. Nimm du diese Sünde weg und gib uns dieses Glauben, dieses Vertrauen, dieses Gehorchen. Ja, gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort annehmen können, dass wir Ja dazu sagen, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen und dass auch diese Tage hier auf der Lahö zur Stärkung unseres Glaubens dienen. Das wollen wir jetzt ganz besonders erbitten im Blick auf die Probleme, die uns ganz persönlich bedrücken und belasten. Vielen Dank, Herr, dass du das verheißen hast und dass du das tust. Amen.